Okay, ich muss euch ganz kurz was erzählen. Weißt du noch, Freddy, als wir letztes Jahr bei dir auf der Terrasse saßen und du zu mir meintest, ich habe da gerade so eine App für Frauen entdeckt?
Ja, und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es dir überhaupt erzählen soll.
Hä, warum? Weil es dir unangenehm war oder warum?
Ja, irgendwie schon so ein bisschen, weil ich meine, bei Audioerotik hat man irgendwie sofort so ein Bild im Kopf, aber Fantasy war einfach komplett anders, als ich dachte.
Ich weiß total, was du meinst, Freddy. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Fantasy schon seit über einem Jahr nutzen. Also spätestens seit unserer ersten Kooperation. Und wir haben euch auch schon ein paar Mal davon erzählt. Ich finde nämlich bis heute, dass sich das eher wie Selfcare anfühlt, als wie ich konsumiere jetzt irgendwie stumpf irgendeinen Content.
Das ist so. Ich meine, wir Frauen, wir werden im Kopf abgeholt. Wir brauchen Stimmung, Fantasie, Spannung und nicht eben nur so reine Performance.
Und, Fredi, ganz, ganz wichtig, auch weibliche Perspektiven. Und das merkt man dann auch sofort. Also ich hatte irgendwann so einen Moment, da habe ich so richtig drüber nachgedacht und bewusst zugehört, was ich da gerade höre. Und da dachte ich so, ach krass, deswegen fühlt sich das irgendwie so intim an, weil nicht alles so auf den männlichen Blick ausgerichtet ist.
Und was ich halt auch so schön finde, es gibt ja wirklich einfach alles. Also man kann auch mal die Fantasie ein bisschen schweifen lassen. Es geht romantisch, es gibt Softes, mal ein bisschen mutiger, mal ein bisschen kinky. Also je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Und über die Stimmen müssen wir gar nicht erst sprechen. Ihr wisst es alle, Raphael ist mein Favorit.
Und ich finde auch toll, dass man nicht visuell überreizt wird, ne? Dass da nicht irgendwie was vor den Augen rumflackert, kein Scrollen, nicht irgendwie Bildschirm, sondern wirklich alles im Kopf passiert. Und ja, was soll ich sagen, Friedi? Raphael, ich liebe ihn doch auch.
Probiert Fantasy doch einfach mal aus. Bei Fantasy gibt es über 1700 Audio-Stories, also es ist für euch was dabei. Und das Probeabo kostet nichts. Und das einen ganzen Monat lang.
Und mit unserem Code Dark Fantasies spart ihr zusätzlich noch 25 Euro auf das Jahresabo. Ihr bekommt dann auch 2 Tage vor Ablauf nochmal eine Erinnerung und könnt jederzeit kündigen.
Alle Infos und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Ruhm, Macht und die dunkelsten Abgründe der Promi-Welt. Dark Secrets.
Stell dir vor, ein Mann hat sein ganzes Leben damit verbracht, etwas aufzubauen. Vom Straßenverkäufer auf den Märkten Barcelonas zum Milliardär, der zu den reichsten Menschen Spaniens gehört. 71 Jahre alt, eine 53 Meter lange Segeljacht, ein Privatjet und ein Unternehmen, das in über 120 Ländern vertreten ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt die Marke. Fast jeder in Europa kennt sie. Mango. Sein Name ist Isaac Andic und am 14. Dezember 2024 stirbt er in den Bergen bei Barcelona. Er stürzt einen Abhang hinunter, mehr als 100 Meter. Zuerst heißt es, tragischer Unfall. Ein Bergwanderer, der ausrutscht. Einer der reichsten Männer Kataloniens, zufällig gestorben auf einem Wanderweg, den er kannte. Die Familie trauert. Mango veröffentlicht eine Erklärung. Die Welt nimmt Abschied. Und dann, Monate später, beginnt die Geschichte, sich zu drehen. Und damit willkommen zurück zu Dark Secrets. Ich bin Friederike Goldkamp.
Und ich bin Nina Lenzen. Ja, und ich muss wirklich sagen, ich habe das bei einer spanischen Zeitung zuerst gesehen, als das aufkam, dass es da neue Entwicklungen gab. Und dann habe ich es Fredi geschickt und habe gesagt, guck dir das mal bitte an, was ist denn das Krasses? Und dann haben wir schon bei Instagram ein Reel dazu gepostet und einige von euch haben es sich auch gewünscht. Ich kann nur so viel sagen, bevor wir dann einmal reinstarten und erstmal erzählen, wer Isaac Andic überhaupt war, weil der Typ ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Mensch gewesen. Das ist ein krasser Fall. Es ist wirklich ein richtig krasser Fall.
Ja, ich bin auch komplett into it. Ich bin komplett into it in diese Vater-Sohn-Beziehung.
Ja.
Es ist spannend. Aber fangen wir ganz von vorne an. Isaac Andic wurde 1953 in Istanbul geboren, als Sohn einer sephardisch-jüdischen Familie. Die Familie wanderte 1969 nach Spanien aus. Er war damals 16 Jahre alt. Kein Spanisch, kein Netzwerk, keine Kontakte. Es war eine ganz neue Stadt, eine neue Sprache und ein neues Leben. Aber was er mitbrachte, war sein Instinkt für Handel. Anfang der 80er Jahre begann er gemeinsam mit seinem Bruder Naaman mit dem Verkauf von handbestickten, ja, Made-in-Turkey-T-Shirts und Holzschuhen auf den Straßenmärkten von Barcelona. Und das ist sein Anfang, ne? Er hatte kein Büro und keinen, wie man sich das vorstellt, irgendwie einen Investor oder so, sondern fing an einem Stand auf dem Markt. Und 1984 entschied er sich, zusammen mit seinem Bruder die Marke Mango zu gründen. Genannt nach einer exotischen Frucht, die ihm während einer Reise nach Asien auffiel. Das erste Geschäft eröffnete er in einer der nobelsten Einkaufsstraßen Barcelonas. Und er war nicht nur mit seinem Bruder alleine, sondern auch ein Enric Casi war mit dabei. Das ist einfach nur ein kleiner Side-Note. Und er hatte ein ganz bekanntes Motto. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das meinte er wirklich buchstäblich. Isaac bescheute das Licht der Öffentlichkeit. Das haben wir ganz oft bei so Unternehmern, ne? Dass sie gar nicht irgendwie Interviews gegeben haben oder nur ganz selten Interviews gaben. Er war halt kein Showman, kein Netzwerker. Er war nicht auf Partys. Er war einfach jemand, der halt irgendwie sein Unternehmen kontrollierte und aufbaute und einfach nur alles dafür tat, um erfolgreich zu werden. Und er war auch jemand, ja, der einfach das Unternehmen vielleicht mehr liebte als andere. Und das wird noch wichtig werden, denn dieser Mann, der auch so ungern Kontrolle abgab, hat irgendwann beschlossen, diese Kontrolle an seinen Sohn weiterzugeben, was, glaube ich, ein großer, großer Schritt war, und hat dann aber wieder beschlossen, sie wieder zurückzuholen. Und das ja, wird ein Knackpunkt werden. Isaac hatte 3 Kinder, Jonathan, Judith und Sarah. Bis zu seinem Tod führte Isaac Andick die Geschäfte über eine Holdinggesellschaft, an der auch seine 3 Kinder beteiligt waren. Gemeinsam kontrollieren sie 95% des Unternehmens. Jonathan ist der Älteste, geboren 1981. Er studierte audiovisuelle Kommunikation in den USA, machte danach einen Abschluss in Rechnungswesen und Management an der Business School in Barcelona. Also ist gar kein klassischer BWL-Weg. Eher einer, der so zwischen Kreativen und Kaufmännischem hin und her pendelt. Jonathan trat 2005 ins Unternehmen ein, zunächst im Designbereich, und bereits 2 Jahre später wurde er Leiter der Herrenlinie. Sein großes Projekt war die Linie für Herrenmode, die er 2008 selbst lancierte und jahrelang tatsächlich auch sehr erfolgreich führte. Und das war so, keine Ahnung, sein Terrain, sein Projekt, da hat er sich wohlgefühlt innerhalb des väterlichen Konzerns. Und ich glaube, dass es auch wirklich eine Herausforderung ist, in so einem Familienunternehmen zu arbeiten.
Ist halt krasser Druck, ne? Du hast direkt diese großen Fußstapfen, vor allem wenn dein Vater oder deine Mutter, egal, deine Eltern, auch noch so Erfolg. Also das ist ja nicht nur, sag ich mal, ein kleiner Erfolg, sondern es ist ein Riesenerfolg. Ja. Und das musst du ja dann erstmal schaffen.
Ja, und noch tragen können.
Ja.
Und ganze 6 Jahre später, also 2014, gab es die große Übergabe. Isaac Andick gab die ganze Verantwortung für das Geschäft an seinen Sohn weiter, was ein Riesenschritt war. Und er machte Jonathan zum Chef und trat selbst zurück. Das Problem war einfach nur, weil du auch gerade schon sagtest, ne, in große Fußstapfen treten. Das muss man ja, man muss diese Fußstapfen ja auch erstmal ausfüllen, beziehungsweise das Ganze auch im Laufen halten. Und für Jonathan war das Problem, es lief nicht gut. Ab 2014 schrieb das Unternehmen Jahr um Jahr Verluste. Als Gründe für das schlechte Ergebnis nannte Mango damals enttäuschende Umsätze sowie die Transformation des Geschäftsmodells in Richtung Fast Fashion. Und dann hat der Vater schon eine kleine Entscheidung getroffen. Er stellte seinem Sohn einen neuen Finanzchef zur Seite, Tony Ruiz, weil er gedacht hat, okay, vielleicht können die das Ganze dann wieder retten. Doch die Zahlen blieben schlecht. Und so soll der Vater, und das finde ich echt krass, im Jahr 2018, also 4 Jahre, nachdem er die Leitung an seinen Sohn übergeben hat, höchstpersönlich von einer Weltreise mit seinem Segelboot zurückgekehrt sein, um die Dinge wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und ich finde, das sagt schon super viel über den Vater aus. Also er konnte es nicht auf sich ruhen lassen. Er konnte nicht sagen, ich bin jetzt durch, ich gehe jetzt in Ruhestand, ich segel jetzt um die Welt. Der hat seinen Sohn ganz genau beobachtet und ganz genau geguckt und kontrolliert, was da passiert bei Mango. Und als ihm quasi, ja, es zu viel wurde oder gesagt hat, jetzt reicht's, ist er tatsächlich quasi mit seinem Segelboot umgekehrt und zurückgekommen. Und ja, Jonathan war damit raus aus der Chefrolle. Er übergab das operative Geschäft dann nämlich an Tony Ruiz. Und das war ja vorher der Finanzchef und hat Jonathan quasi wieder vom Chefsessel geschubst. Und in den spanischen Medien kursieren unterschiedliche Berichte darüber, wie sich die Beziehung von Vater und Sohn danach entwickelte. Von manchen heißt es, Jonathan habe das Unternehmen gar nicht leiten wollen. Also von daher sagen die, okay, für ihn war es eigentlich fein, weil er war ja eher dieser kreative Typ. Andere berichten aber, der Sohn habe sich vom Vater schwer gedemütigt gefühlt. Und das sind, ich betone, Berichte aus Medien, also es sind jetzt keine bestätigten Aussagen von Beteiligten. Ich kann mir aber auch sehr vorstellen, dass es sehr demütigend ist.
Ja.
Dass der Vater dann irgendwie wieder zurückkehrt, eingreift und quasi, ja, einem den Job wegnimmt.
Klar, es ist ja eigentlich so ein In-Your-Face, du hast versagt.
Komplett. Du schaffst es nicht.
Und dann noch nicht mal nur vor dir, sag ich mal, sondern halt vor ganz, ganz vielen Leuten.
Ja, und dann hast du noch jemanden von außerhalb, den du da eher hinsetzt bei einem Familienunternehmen. Und das ist ja auch schon ein großes Thema, ne?
Ja.
Was offiziell belegbar ist, die Ermittlungen haben ergeben, dass die Beziehung zwischen Vater und Sohn zeitweise konfliktreich war, insbesondere wegen Jonathans Rolle in der Unternehmensführung. Das ist zumindest die Einschätzung der Ermittler, festgehalten in den Ermittlungsakten, über die die spanischen Medien berichten. Also man weiß, es war sehr schwierig zwischen den beiden. Und dann gibt es noch einen kleinen Detail, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Estefania Knut, die Lebensgefährtin des Vaters, sprach gegenüber der Behörden von lang anhaltenden Spannungen zwischen Vater und Sohn. Die schwierige Beziehung sei allgemein bekannt gewesen und soll auch der Grund gewesen sein, weshalb sie sich beide an jenem Tag, an jenem verhängnisvollen Tag trafen, und zwar in der Hoffnung auf eine Aussöhnung. Das ist jetzt eine Zeugenaussage gegenüber Ermittlern, also es ist wirklich irgendwie keine Spekulation und auch kein Klatsch. Ein Vater und ein Sohn, also ich halte fest, hatten eine nachweislich angespannte Beziehung, hatten viel zu klären, viel Konfliktpotenzial. Ich will gar nicht wissen, wie die Kindheit verlaufen ist. Vielleicht machen wir mal eine lange Folge und steigen dann da auch noch mal richtig tief ein. Und dann gab es eine geplante Versöhnung und ein Berg, von dem einer nicht mehr lebendig herunterkommt. Und das hat Nina sich angeschaut und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe mich gezwungen, darüber nichts zu lesen.
Ja, pass auf, dann lehne ich zurück. Es ist wirklich ultra spannend. Ich könnte da jetzt Stunden über Stunden erzählen. Okay, ich muss euch ganz kurz was erzählen. Weißt du noch, Fredi, als wir letztes Jahr bei dir auf der Terrasse saßen und du zu mir meintest, ich habe da gerade so eine App für Frauen entdeckt?
Ja, und ich habe ernsthaft überlegt, ob ich es dir überhaupt erzählen soll.
Hä, warum? Weil es dir unangenehm war oder warum?
Ja, irgendwie schon so ein bisschen, weil ich meine, bei Audioerotik hat man irgendwie sofort so ein Bild im Kopf, aber Fantasy war einfach komplett anders, als ich dachte.
Ich weiß total, was du meinst, Fredi. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir Fantasy schon seit über einem Jahr nutzen. Also spätestens seit unserer ersten Kooperation. Und wir haben euch auch schon ein paar Mal davon erzählt. Ich finde nämlich bis heute, dass sich das eher wie Selfcare anfühlt, als wie, ich konsumiere jetzt irgendwie stumpf irgendeinen Content.
Das ist so. Ich meine, wir Frauen, wir werden im Kopf abgeholt. Wir brauchen Stimmung, Fantasie, Spannung und nicht eben nur so reine Performance.
Und, Fredi, ganz, ganz wichtig, auch weibliche Perspektiven. Und das merkt man dann auch sofort. Also ich hatte irgendwann so einen Moment, da habe ich so richtig drüber nachgedacht und bewusst zugehört, was ich da gerade höre. Und dann dachte ich so, ach krass, deswegen fühlt sich das irgendwie so intim an, weil nicht alles so auf den männlichen Blick ausgerichtet ist.
Und was ich halt auch so schön finde, es gibt ja wirklich einfach alles. Also man kann auch mal die Fantasie ein bisschen schweifen lassen. Es geht romantisch, es gibt Softes, mal ein bisschen mutiger, mal ein bisschen kinky. Also je nachdem, worauf man gerade Lust hat. Und über die Stimmen müssen wir gar nicht sprechen. Ihr wisst es alle, Raphael ist mein Favorit.
Und ich finde auch toll, dass man nicht visuell überreizt wird, ne? Dass da nicht irgendwie was vor den Augen rumflackert, kein Scrollen, nicht irgendwie Bildschirm, sondern wirklich alles im Kopf passiert. Und ja, was soll ich sagen, Fredi? Raphael, ich liebe ihn doch auch.
Probiert Fantasy doch einfach mal aus. Bei Fantasy gibt es über 1700 Audio-Stories, also es ist für euch was dabei. Und das Probeabo kostet nichts und das einen ganzen Monat lang.
Und mit unserem Code DARKFANTASIES spart ihr zusätzlich noch 25 Euro auf das Jahresabo. Ihr bekommt dann auch 2 Tage vor Ablauf nochmal eine Erinnerung und könnt jederzeit kündigen.
Alle Infos und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge.
Wir springen zurück zum 14. Dezember 2024. Genau der Tag, den Fredi eben schon beschrieben hat. Die beiden Männer laufen los, um wirklich ein versöhnendes Gespräch während der Wanderung zu führen. Das Montserrat-Gebirge, das ist sehr, sehr eindrucksvoll und bei Wanderern sehr beliebt. Es ist nördlich von Barcelona. Da ist Isaac auf jeden Fall mit Jonathan, wie man jetzt weiß. Also am Anfang, kurz nachdem der Unfall geschah, dachte man noch, vielleicht waren mehrere Familienmitglieder dabei. Mittlerweile weiß man aber, das waren die beiden. Und die Gegend ist wirklich wie gemacht für einen entspannten Ausflug. Du hast so riesige, markante Felsen, eine wunderschöne Natur, Aussichtspunkte und einen Ort. Eigentlich ist das ein Ort, bei dem du eher an so ein Pausengefühl, an eine schöne Wanderung denkst, als an Gefahr. So. Und du sagst es ja auch gerade selber schon, die waren ja schon öfters da unterwegs. Das war jetzt kein krasser, weiß ich nicht, zum Mount Everest eine Besteigung, wo du sagen würdest, okay, das kann passieren, dass da immer jemand verunglückt. Und genau diese Kulisse, da kippt es auf einmal dann. Später werden Leute sagen, dass diese Wanderung durch dieses Zarat-Massiv ist sehr, sehr ungefährlich. Den kann man sogar nachts gehen, sagen die Leute aus Barcelona. Ja? Den ersten Berichten weiß man dann eben, es waren nur die zwei. Jonathan ist die einzige Begleitperson, als sein Vater vermeintlich in die Tiefe stürzt. Um 12.36 Uhr hat an diesem Tag dann Jonathan den Notruf gewählt. Sein Vater sei gestürzt, einen Abhang hinuntergefallen. Isaac wurde 150 Meter unterhalb dieses Weges geborgen. Er war tot, damals 71 Jahre alt. Mittlerweile weiß man, eine Absperrung oder ähnliches gibt es an dem Weg auf dem Berg nicht. Der Weg, auf den die beiden gelaufen sind, ist nur 1,5 Meter breit. Aber wenn man ihn nicht verlässt, dann ist dieser Weg sehr, sehr sicher. Und dieser Todesfall wurde zunächst als tragischer Unfall eingeordnet, weil man dachte, er ist da wirklich einfach abgerutscht.
Ja, kann ja auch sein. Bei dem, in dem Alter, ich meine, 1,5 Meter finde ich jetzt übrigens nicht so breit.
Ist es auch nicht. Nee, finde ich auch.
Wenn es danach an der Seite so runtergeht, finde ich ja schon
absolut
nicht ungefährlich.
Nee, hast du auch recht. Aber es ist jetzt nicht so, dass das halt so super, super schmal ist und sehr steil und so, ne? Deswegen sagen Leute eigentlich, es war schon irgendwie so ein bisschen komisch. Der Fall wurde dann aber jedenfalls zu den Akten gelegt. Es blieb lange bei dieser Unfallversion, doch im Herbst 2025 nahm der Fall dann schon eine neue Wendung. Ermittler wurden nämlich auf Widersprüche in Jonathans Aussagen aufmerksam. In den Berichten ist nämlich außerdem von Ungenauigkeiten in seinen Schilderungen die Rede. Eine Untersuchungsrichterin hat daraufhin offizielle Ermittlungen eingeleitet und der Fall wurde nicht mehr nur als Unfall behandelt, sondern in Richtung eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt. So, und im Mai 2026, also jetzt aktuell, wurde Jonathan Andig schließlich festgenommen. Ihm wird in den Berichten Totschlag bzw. Mordverdacht im Zusammenhang mit dem Tod seines Vaters vorgeworfen. Auch wenn öffentlich keine endgültige gerichtliche Entscheidung über seine Schuld vorliegt. Nach der Festnahme wurde er einem Untersuchungsrichter vorgeführt und später gegen Kaution von 1 Million Euro wieder freigelassen. Zugleich wurde berichtet, dass er seinen Reisepass abgeben musste und das Land momentan nicht verlassen darf. Klar, ne? Fluchtgefahr, der darf nicht gehen. Jonathan bestreitet den Vorwurf und bezeichnet ihn in einem offenen Brief als unfair und unbegründet. Er schreibt, ich zitiere, ich möchte von ganzem Herzen zum Ausdruck bringen, wie sehr ich meine Familie und insbesondere meinen Vater geliebt habe und weiterhin liebe.
Das hat ja nichts damit zu tun, dass er es nicht vielleicht war.
Richtig.
Du kannst ja deinen Vater trotzdem lieben.
Ja. Der schlimme Verdacht bleibt auch. Ja, also ich glaube, es ist genau das, was du sagst am Ende, Friedi. Der Verdacht ist nämlich so, er könnte seinen Vater in den Tod gestoßen haben. Und das schrieb dann das Gericht in Barcelona in einem 17-seitigen Beschluss von der Ermittlungsrichterin. Laut dem Beschluss gibt es einen hinreichenden Verdacht dafür, dass der Sohn aktiv und vorsätzlich am Tod des Vaters beteiligt war. Darin steht, der Vater in einem Versuch, sich mit seinem Sohn zu versöhnen, stimmt dem Ausflug zu, den sein Sohn ihm vorschlägt, um sich zu unterhalten, nur die beiden allein. Es sei möglicherweise kein Unfall gewesen. Wenn der Sohn deshalb verurteilt wird, so heißt es, drohen ihm mindestens 10 Jahre Freiheitsstrafe. Und dieser Verdacht in diesem Beschluss, dafür werden 6 Indizien aufgeführt und die würde ich euch jetzt hier einmal vortragen. Man sagt nämlich, Jonathan war bereits zuvor am Absturzort. Er sagte bei der Polizei, er sei den Wanderweg, den er mit seinem Vater ging, 2 Wochen zuvor schon einmal gegangen. Aber man fand jetzt heraus, Jonathan verschwieg, dass er auch an 3 anderen Tagen an diesem Ort war, nämlich am 7., am 8. und am 10. Dezember, also unmittelbar vor dem Unfall.
Das ist schon sehr auffällig, ja.
Ja. Das zeigen nämlich Ortungsdaten seines Mercedes und Systeme der Verkehrsüberwachung. Also es ist nachweisbar, dass der halt da war. Und man munkelt jetzt oder man vermutet, dass er halt da war, um auszukundschaften, wo der beste Ort ist, wo die beste Stelle ist, um den Vater runterzuschubsen.
Ist das krass.
So, das ist Nummer 1.
Das ist ja wie im Film.
Ja, Nummer 2, es wird noch wilder. Der Schuhabdruck des Vaters ist super rätselhaft. Die Polizei fand am Absturzort einen Abdruck, der von dem Schuh von Isaac war. Dieser Abdruck war aber auffällig fest. Als hätte jemand mehrfach mit aller Kraft mit dem Schuh über den Boden gescharrt, damit es wie so ein Abrutschen aussieht, wie so eine Unfallstelle. Ein unbeabsichtigter Absturz hätte solche Spuren nämlich gar nicht hinterlassen. Und das Gericht kommt deswegen zu dem Schluss, der Abdruck ist nicht zufällig entstanden, beziehungsweise während des Unfalls. Die Polizei hat danach 10 Simulationen durchgeführt und demnach müsste dieser Schuh oder ein Schuh mindestens 4-mal auf den Boden gedrückt werden, um diesen Abdruck zu erhalten, den man dann am Absturzort gesehen hat.
Wie ist er denn an den Schuh gekommen?
Das steht nirgendwo, ne? Also das, ja, voll. Aber es kann natürlich auch sein, dass der, gute Frage. Ne?
Das frage ich mich gerade.
Ja, oder habe ich jetzt gerade einen Denkfehler? Aber nein.
Nee, wenn er ja dann 100 Meter da unten liegt, dann ist er ja nicht runtergegangen, hat ihm den Schuh abgenommen.
Ja, das stimmt.
Um wieder dann hochzuklettern. Also wie ist er an den Schuh gekommen für diesen Abdruck? Oder hat er das vielleicht mit einem anderen Schuh gemacht, also weil, dass man gar nicht den Schuhprint quasi sieht,
ja,
sondern dass er einfach nur versucht hat, ein Wegrutschen zu simulieren, weißt du?
Ja, oder der hat halt seinen Vater tatsächlich einfach gepackt, den so richtig auf den Boden gedrückt und dann runtergeschubst, weißt du?
Ja.
Also, dass das nicht wie so ein Slippen,
ja,
ne, so ja, wusch, du rutscht halt aus und es ist so ein Rutschspur, ja, sondern vielleicht haben die auch irgendwie, also gegeneinander irgendwie sich gedrückt, ich kann es dir nicht, ja, sagen, ne? Also so, das war jetzt so,
ja,
vielleicht mein Gedanke. Aber auch das sagt die Polizei dann nochmal, dass genau diese Stelle, an der Isaac Andek runtergerutscht ist, das ist die einzige Stelle, die auch nur ansatzweise eine Absturzgefahr hat bei diesem ganzen Wanderweg.
Weil die anderen wahrscheinlich gar nicht so steil sind.
Genau, auch weird irgendwie. So, dann dritter
schon
Punkt.
Sehr auffällig.
Ja, finde ich nämlich auch. Der dritte Punkt, es wird immer auffälliger. Der dritte Punkt ist, Jonathan hat den Konflikt mit seinem Vater verschwiegen. Er sagte bei der Polizei, er habe 2015 größere Verantwortung bei Mango übernommen und sein Vater habe ihm diese wieder entzogen. Also das, was wir schon wissen. Aber das habe, Zitat, keine beruflichen, persönlichen oder familiären Probleme verursacht.
Klar.
Aber
wenn der Vater auf dem Segelboot von seiner Weltreise umdreht, dann ist der so pisst.
Ja, natürlich. Also wäre wahrscheinlich jeder, ne? Ist die Frage, wie du dann damit umgehst. Und so sagt es jetzt auch das Gericht, haha, hier natürlich gab es diese Probleme. Also das ist offensichtlich. Das zeigt nämlich Aussagen von Zeugen und WhatsApp-Nachrichten zwischen Vater und Sohn. Hauptgrund ist eben, sagt man so, die Besessenheit des Sohnes von Geld gewesen. Er habe nämlich seinen Vater bedrängt oder gedrängt vielmehr, ihm zu Lebzeiten sein Vermögen zu vererben. Also der wollte die Kohle haben. Und der Vater, sagt man, habe ihm das auch gewähren wollen, um die Beziehung zu seinem Sohn zu erhalten. Und dann habe Jonathan seinem Vater immer Vorwürfe gemacht und es gab halt eben Hass, Groll und wohl Todesgedanken, die er geäußert hat. Also ob das stimmt, ne, das sind natürlich Zeugenaussagen, man weiß es nicht. Dann hat der Vater, also Isaac Andek, 2024 sein Testament ändern und eine Stiftung für bedürftige Menschen gründen wollen. Und als Jonathan das wohl erfahren habe, hatte er plötzlich eingeräumt, eine falsche Einstellung zu Geld zu haben. Er wollte sich mit dem Vater versöhnen, schlug diese Wanderung vor und dann kam es eben dazu. Also alles mit diesem ganzen Konflikt irgendwie im Hintergrund. Und das hat er halt alles der Polizei nicht erzählt, ne? Nur halt eben dieses, dass die zweimal beruflich da irgendwie wegen des Unternehmens. So, fand man auch komisch. Den auffälligsten Punkt, der kommt jetzt, der vierte Punkt, finde ich, ist, dass nämlich Jonathan seine Aussagen ständig geändert hat. Er sagte beim Notruf, er habe den Sturz seines Vaters gesehen. Anders dann bei seiner ersten Polizeiaussage, da hat er gesagt, er lief 5 Meter vor seinem Vater, als dieser stehen geblieben ist, um Handyfotos zu machen. Dann habe er, also Jonathan, plötzlich herabfallende Steine gehört, hat sich umgedreht und einen Körper gesehen, der zwischen den Sträuchern hinabrollt. Bei seiner zweiten Polizeiaussage hat er sich korrigiert. Der Vater habe sein Handy nur zu Beginn der Wanderung genutzt, ob auch später wisse er nicht. Laut Gericht nutzte der Vater sein Handy aber nur zu Beginn der Wanderung. Das hat eine Auswertung des Geräts eben ergeben. Das hat man unbeschädigt nämlich aus seiner Hosentasche geholt. Es sei unwahrscheinlich, dass der Sohn den Sturz seines Vaters gar nicht bemerkte, wenn beide zusammen wandern. Also,
ich merke das.
Klar. So, also wir haben 3 Aussagen und 3, also dass der vielleicht beim Notruf unter Schock steht und irgendwas sagt, was gar nicht passiert ist, das finde ich noch, kann man abhaken und sagen, ja,
ja,
kann passieren.
Danach?
Ja, ganz komisch.
Also, wenn er den Mord vertuschen möchte, ist halt auch irgendwie nicht so schlau.
Nein, gar nicht. Ich glaube, der war getrieben von seiner Wut, das ist jetzt meine Meinung schon vorweggenommen, und hat einfach so richtig kläglich versucht, das irgendwie so ein bisschen zu vertuschen am Ende. Und das nicht schlau, ehrlich gesagt, wenn man nämlich den fünften Punkt hört. Mhm. Er hat sein Handy auch noch gewechselt. Im März 2025 hat er plötzlich ein neues Handy und behauptet im Gespräch mit seiner Sekretärin, sein altes Gerät sei ihm während eines Kurztrips nach Ecuador gestohlen worden. Das Gericht bewertet aber diesen Diebstahl als super fragwürdig, auch weil er ausgerechnet in diesem Monat, also im März 2025, passiert sein soll, als Medien berichtet haben, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Jonathan, das zwischenzeitlich nämlich eingestellt worden war, wieder eröffnet wird. Eigenartig. Man kann nachweisen, beziehungsweise ja rekonstruieren, wie solche Stürze, wie solche Unfälle passiert sind. Man sagt, oder das Gericht ist der Ansicht, der Vater ist nicht gestürzt. Der Sohn sagte bei dem Notruf, er habe gesehen, wie sein Vater gestürzt sei. Das habe ich ja eben auch schon erzählt. Aber das Gericht sagt, ein klassischer Sturz nach vorne, also wie du fallen würdest, wenn du so fällst, gibt es nicht. Der Leichnam nämlich, so die Gerichtsmedizin, mache eher den Eindruck, als sei Isaac Andek auf dem Rücken, also wie auf einer Rutsche, mit den Füßen voran den Berg hinabgeschlittert. Er habe keine Verletzung an den Handflächen erlitten. Und
dann
das sind
hat er
ja,
den von hinten geschubst.
Ja, wahrscheinlich.
Weil wenn er ja den Füßen voran,
ja,
dann hat er den von hinten wahrscheinlich da runtergeschubst.
Ja,
so nicht klingt von, das für mich auch. Noch nicht mal von vorne.
So richtig hinterhältig.
Boah, ist das schlecht.
Ohne, dass er es gemerkt hat.
Oh Gott,
hat.
Ist alles schlecht, oder sorry, ja. Aber es ist ganz hinterhältig, ja.
Total. Also wenn das alles so stimmt, ne? Was nämlich auch sehr, sehr auffällig ist, ist, dass Isaac an den Handflächen keine Verletzung hatte, die ja jemand, also stell dir vor, du rutschst irgendwo ab, dann hältst du dich ja fest mit aller Kraft und allem, was du besitzt, hältst du dich an Steinen, an Sträuchern, an allem fest. Und es gibt keine Verletzungen, die darauf hindeuten, dass er verzweifelt nach irgendeinem Halt gegriffen hat. Ich finde 6 sehr, sehr auffällige Indizien, ehrlich gesagt. Aber die Anwälte von Jonathan, die geben sich relativ unbeeindruckt. Die sagen dazu, wenn ein Indiz nicht zu eindeutigen Schlussfolgerungen führt, ist es kein Indiz. Finde ich auch irgendwie eine geile Aussage. Weiterhin sagen sie, der Totschlagverdacht ist unbegründet und schmerzhaft. Er stigmatisiert einen Unschuldigen. Es gibt dann noch so ein Vermächtnis in einer Zeitung, La Razón heißt die. Die hat kurz nach Bekanntwerden der Festnahme von Jonathan ein Vermächtnis von Isaac Andick veröffentlicht, verfasst von dessen Testamentsvollstreckern. Und darin heißt es über Vater und Sohn, also Isaac und Jonathan liebten einander, sie liebten sich sehr. So viel dazu. Ich habe dann noch gefunden, dass der aktuelle Geschäftsführer Tony Ruiz, ne, von dem du auch eben schon gesprochen hast, der hat Jonathan auf jeden Fall seine Unterstützung zugesichert. Aber klar, das muss er auch machen, ne? Aus Firmensicht erstmal irgendwie nach außen hin. Ich fand es trotzdem auch ein bisschen weird. Es gibt diesen offenen Brief, den ich ja eben schon erwähnt habe von Jonathan. Darin schreibt er natürlich noch mehr. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er die Tätigkeit im Familienunternehmen jetzt ruhen lässt. Zitat, ich treffe diese Entscheidung mit Bedauern, bin aber überzeugt, dass es das Beste für das Unternehmen und für mich ist. Ich gehe diesen Prozess gelassen und standhaft an und muss meine ganze Energie darauf konzentrieren, meine Unschuld zu beweisen. So, und ich habe es ja eben schon gesagt, was ich darüber denke und wie das alles irgendwie auf mich wirkt. Ne? Ich finde, es muss, also da trifft mich der Donner, wenn das jetzt irgendwie alles zusammen, das sind so krasse Sachen alles zusammen. Alleine dieser Streit, diese Wut, dieses öffentliche Bloßstellen des Vaters, des Sohnes durch den Vater, so rum. All diese Ungereimtheiten an dem Tag des Unfalls, das ist doch alles.
Also für mich ist das irgendwie auch, also ich glaube das auch, dass er seinen Vater da geschubst hat. Wahnsinn.
Ja, die Richterin kommt auch zu dem Schluss, dass, das hast du eben auch schon gesagt, dass die beiden halt einfach so krass zerstritten waren, dass es eigentlich gar nicht mehr irgendwie reparabel war, ne? Also die sagt, Zitat, der Hauptgrund für dieses schlechte Verhältnis ist die Geldgier von Herrn Jonathan Andick, die so weit geht, dass er von seinem Vater noch zu dessen Lebzeiten eine Erbschaft verlangt, die dieser akzeptieren muss, um weiterhin eine Beziehung zu seinem Sohn aufrechterhalten zu können. Auch schon sehr bitter, ne?
Boah, das ist ekelhaft. Ich finde es ganz, 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 ganz ekelhaft. Ich finde, also was mich am stutzigsten macht, ist Tatsache, dass der 3-mal an 3 Tagen vorher da war.
Mhm.
Wie oft will er denn diesen Wanderweg gehen?
Eben.
Also da erzählt mir doch keinen.
Nein.
So, und das, dieses Auskundschaften, das finde ich so krass. Und dann denke ich mir aber auch, hör mal, wie dumm bist du denn? Hast du keine Filme geguckt? Lass dein Handy zu Hause.
Ja.
Ja, dann geht doch das, also.
Und fahr mit den Öffis.
Fahr mit den Öffis, ja. Stimmt.
Ja.
Ja, oder fahr mit irgendeiner alten Möhre, wo kein System drin ist, wo das getrackt werden kann.
Ja.
Also es ist halt auch einfach nicht smart.
Nein, es ist überhaupt nicht smart. Das mit dem Handy auch und so, ne? Dann diese verschiedenen Aussagen. Also ich fand, als ich mir wirklich diese Liste der Indizien durchgelesen habe, habe ich gedacht, okay, langsam reicht es jetzt noch eins und noch eins. Wie viel soll es denn noch geben?
Tja, aber die Indizien reichen halt nicht, ne? Hm. Oder?
Nee, es sind ja keine Beweise, genau. Ne? Es sind Indizien. Aber
kann man aufgrund von Indizien verknackt werden, verurteilt werden?
Ich glaube, du brauchst schon sehr handfeste Beweise, ne? Dann hast du so einen Indizienprozess und das ist, glaube ich, super schwer, das durchzukriegen.
Weil die in Amerika würde das gehen, weil die eine Jury haben.
Genau.
Und das gibt es in Barcelona so nicht in der Form. Nee.
Also ich glaube in Europa, ich weiß nicht, wie das spanische Rechtssystem ist jetzt aus dem Kopf, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin halt wirklich gespannt, wie es jetzt losgeht mit dem Prozess, ne, was dann so passiert. Und das wird auf jeden Fall eine riesen mediale Aufmerksamkeit, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wir werden das natürlich weiter beobachten. Also dieser Fall, so dramatisch und tragisch er ist, da prallt alles zusammen irgendwie. Ja, krass. Ne?
Ich sehe auch, ohne Scheiß, ich sehe auch schon die ganze Zeit den Film.
Ja.
Ist ja, da wird es einen Film drüber geben. Zu 110% werden die einen Film darüber drehen.
Ja, glaube ich auch. Also Wahnsinn. Leute, wir beobachten das und haben das natürlich weiter im Blick.
Ich bin so schockiert und dass ich sagen muss, dass es sowas auch in echt gibt. Weil sowas kennt man ja eigentlich nur aus dem Film.
Ja.
Das ist, ich finde es ja hochspannend, hochdramatisch und freue mich wahnsinnig, da dran zu bleiben.
Ja, ich auch. Also wie gesagt, wir halten das weiter in unseren Augen. Und falls ihr davon noch nicht gehört habt von der Geschichte, dann lasst uns doch mal eure Meinung da. Gerne auch bewerten mit 5 Sternen. Ihr kennt es schon.
Der Mangomord.
Ja, wir überlegen uns gleich mal einen Titel für die Folge. Also ihr Lieben, kurzes Update, ein bisschen länger als sonst. Wir sind jetzt fast bei einer halben Stunde und würden dann hier mal zusammenpacken.
Machen wir so. Bis nächste Woche. Tschö.
Dark Secrets.
Yeah. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.